Das finde ich eigentlich enttäuschend.
Wieso?
Ich finde, man muss bayerische Traditionen hochhalten. Also so ein bisschen Geschaftelwirtschaft und mal ein bisschen Geld hinterher geschmiert. Das ist doch bayerisch. Das, also ich meine, das, damit ist Franz Josef Strauß groß geworden.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Was ist eigentlich mit unserem Kanzler los? Erst macht er sich die junge Union zum Feind und jetzt disst er auch noch Brasilien auf dem Rückweg von der Weltklimakonferenz. Was ist da los?
Ja, ich weiß nicht. Er hat, glaube in diesem Fall auf dem Wirtschaftsgipfel der SZ gesagt, ja, also er wäre im Regierungsflieger gewesen von dieser eben Konferenz da in Belém, ne, im Urwald. Und da hätte er dann die Kollegen gefragt, die da wären, also die Journalistenkollegen, wer denn da gerne geblieben wäre in Brasilien. Und alle hätten sozusagen mit dem Kopf geschüttelt und alle wären Gott froh, wieder zurück zu sein. Erstmal würde ich sagen, sagt das ein bisschen was über den Kanzler aus und seinen Horizont, ne? Besonders jetzt sind wir nach Stadtbild bei Weltbild, ne? Ja, Brilon ist auch sehr schön. Aber ich dachte, Brasilien, Sonne, Samba, Palmen, das ist auch eher so das Sehnsuchtsziel vieler Leute. Ich meine, er redet ja jetzt nicht über Aserbaidschan.
Gut, ist aber auch bittere Armut, ne?
Ja, gut, es gibt auch bittere Armut, nur das ist doch eher so bei den touristischen Highlights dabei, Rio, da träumen die Leute doch von Zuckerhut und wie gesagt, sich an den Strand legen. Dann den Amazonas, also das jetzt als irgendwie Schreckensgespenst hinzustellen nach dem Motto, ja, Gott froh, dass wir wieder im sicheren Regierungsflieger sind, ja auf der Konrad Adenauer, ne, mit, was essen sie dort? Reis mit Königsberger Klopsen, ne?
So, ja. Okay.
Ich find's eher eigenartig.
Ich denke, er wollte einfach sagen, wir waren jetzt im Herz des Klimawandels und so schlimm kann es kommen. Das war vielleicht gar nicht so gegen diese Stadt Belém gemünzt. Aber ihm wird ja mittlerweile alles negativ ausgelegt. Er wurde ja auch nicht sonderlich freundlich empfangen bei der Jungen Union am Deutschlandtag. Denn diese Rentenreform, die da über allen schwebt wie ein Damoklesschwert, die sorgt für einen Riesenstreit in der Union zwischen Jung und Alt.
Die Junge Union hat sich mal ermannt. Sagt ein bisschen auch was über die Junge Union. Also das war ja eher immer so eine Truppe, über die man gespottet hat. Also ich jedenfalls habe über die, damals natürlich als Jugendlicher, so eher verächtlich gesprochen. Gab zwei von der Jungen Union an meiner Schule. Lustigerweise erinnert man ja oft noch die Namen der Klassenkameraden. Ja? Mhm. Also ich habe ja bekanntermaßen Probleme mit Namen, aber an Christian Stoffer und Walter Schulz-Scheffer, ja, erinnere ich mich heute noch. Und ich, die Namen sind unauslöschlich eingeprägt. Und Walter Schulz-Scheffer, das waren die beiden Vertreter der Jungen Union, ne, bei uns in Hamburg, Hamburg-Wandsbek, oder wo ich zur Schule gegangen bin, Gymnasium Grotmoor. Walter Schulz-Scheffer, so ein bisschen leicht pickliger, blasser Junge, hatte ein besonderes Hobby, nämlich das Ausstopfen von Tieren. Ich weiß, das heißt Taxi. Dermie, können wir mal kurz nachfragen, wie das richtig heißt? Nicht, dass ich wieder Quatsch erzähle. Was ja eher eigenartig ist für einen 15-Jährigen, ne? Ja. Also Tiere häuten, ja, so. Und dann hat er in seinem Zimmer auch überall so Vögel, die dann so oft, die er selber ausgestopft hatte und die dann auf sein Jugendbett guckten, ne? Und eben Christian Stoffer, genannt Stoffel, der war das Mathe-Genie, da gab es ja den Nerd noch nicht. Also das waren eher eben so diejenigen, wo man gesagt hat, naja, halt Junge Union. Ne? So, das war mein Vertreter. Das hat mein Bild auf die Junge Union sehr geprägt.
So ist das heute aber nicht mehr. Heute sind so Nicht-Nerds wie Philipp Amthor da drin.
Ja, genau. Philipp Amthor, der kam ja im Grunde aus genau dieser sozusagen Reihe, ne? Der Junge, der mit 20 schon so aussieht wie Helmut Kohl mit 50, beziehungsweise mit wo man denkt, der ist schon mit Aktentasche und Schlips geboren worden. Nee, aber die Truppe, die ich jetzt gesehen habe, ganz anders. Also erstens
Zwischenruf, Taxidermie ist korrekt.
Zwischenruf, Taxidermie ist korrekt. Guck.
Das hast du doch genau gewusst. Du wolltest nur als klug dastehen.
Wir machen hier so Triple Pursuit. Also ich habe mir das angesehen da. Die hatten sich das echt überlegt. Also Da steht der Kanzler und dann tragen die ihm das mal vor, was seine Rentenpläne bedeuten.
Ja. Also 120 Milliarden mehr Kosten, die wir nicht haben.
Die haben das alles durchgerechnet. Die gehen dann auch nicht so eine Ehrfurchtsstarre, ja. Oh, der Kanzler spricht, das war ja, dafür ist die Junge Union ja auch immer so bekannt gewesen oder so wurde sie veräppelt, so als Kanzlerjubelverein. Nix da. Also die haben dem ganz schön Saures gegeben. Also die haben mehr jedenfalls Rückgrat bewiesen und Standfestigkeit als alle da von der grünen Jugend und den Jusos zusammen, würde ich sagen. Also die machen ja immer so Rambambule, aber dem folgt ja nichts. Hier folgt dem ja auch mal was.
Also von der Jungen Union sind 18 Abgeordnete als junge Gruppe in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion, die quasi diese Rentenreform stoppen könnten, wenn sie dagegen stimmen. Und Stand jetzt werden sie das tun. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hat das mehrfach betont. Ich fand so krass, dass Merz bei diesem Deutschlandtag auftritt und nicht versucht, mit Argumenten zu überzeugen, sondern er sagt quasi, inhaltlich habt ihr total recht, ich finde das auch alles Mist, aber glaubt ihr denn, dass wir noch Wahlen gewinnen, wenn wir uns mit den Rentnern anlegen? Das hat er ja de facto gesagt. Und da dachte ich mir, Moment mal, geht's dir jetzt ums Wohl des Landes oder um deine persönliche Karriere? Und seitdem hat er ehrlich gesagt mich verloren.
Ach, jetzt erst?
Ja. Ja,
also du hast jetzt bis heute noch an den Kanzler geglaubt,
also
ja?
Also ich habe auf ihn gehofft, gewählt habe ich ihn nie. Aber verstehst du, das hat mich schockiert, weil das kannst du doch nicht so, ich war fassungslos.
Das schmutzige Geheimnis ist, die Mehrheit des Elektorats, also derjenigen, die wählen können, sind 55 plus. So.
Ja.
Und das kann man immer große Schaufensterreden halten. Also klar, Generationengerechtigkeit und die Leiden und Lasten der jungen Generation. Aber in Wahrheit werden die Wahlen entschieden und gewonnen. Bei Rentnern beziehungsweise denjenigen, die kurz vor der Rente stehen. So, das hat sich die SPD ja auch angeguckt.
Nur die SPD lügt die Rentner an.
Weil?
Naja, wenn Karl Lauterbach auf X sagt, die Union oder die Junge Union wolle eine tägliche Rentenkürzung, wenn Bärbel Baas von Rentenkürzung spricht, ist es eine glatte Lüge. Denn eine Rentenkürzung ist per Gesetz ausgeschlossen. Es geht darum, wenn das Rentenniveau sinkt, was ja eine Messgröße einfach nur ist, dass Renten in Zukunft weniger stark steigen.
Gut, das ist das ganze Problem überhaupt der Rentendebatte. Ja. Kaum bewegst du dich da rein, wie wir jetzt. Wahnsinnig kompliziert. Also immer schon von dieser, wenn es jetzt heißt 48% Rentenniveau, denkt man ja, es ginge darum, um die 48-40% des letzten Nettolohns.
Ja, das stimmt ja nicht.
Es geht um dann künstlich errechnete Basiswerte. Das ist eine ganz eigene Mathematik. Und deswegen schalten auch ganz viele ab, wenn sie das Thema hören.
Ja, und glauben haben
irgendwie
den
schon,
Mist.
Haben schon irgendwie mitbekommen, dass da was aus dem Ruder läuft. Ne? Also wenn jetzt im Augenblick ein Viertel des Bundeshaushaltes zur Stützung der Rente ausgegeben wird und wir jetzt auf demnächst ja dann 30% laufen, was ja übrigens auch bedeutet, dass sich die Politik total einschnürt. Also Frau Grimm, die Wirtschaftsweise, hat neulich darauf hingewiesen, dass nach den jetzigen Haushaltsplänen, wenn das alles so kommt, wie diese Koalition das beschlossen hat, in 2030 der gesamte Bundeshaushalt für Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsen draufgehen wird. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Spielraum für gar nichts mehr.
Nee.
So. In den guten Zeiten lag dieser Spielraum bei 40%. Das ist noch gar nicht so lange her. Also das heißt, das Land stranguliert sich selbst. Aber, und das ist die heimliche Hoffnung der SPD, wenn wir den Rentnern sagen, die Rente ist sicher, ihr kriegt mehr, dass die dann am Ende sagen, mir doch egal, wo das Geld herkommt, jetzt wähle ich SPD.
Aber das sagen die eben nicht. Ich glaube, dass sie die Rechnung falsch machen. Die Älteren haben alle Kinder und Enkel. Sie haben zwar zu wenig in die Welt gesetzt, weshalb sie das Demografieproblem erst ja selbst in die Welt gebracht haben. Aber wenn du denen sagen würdest, wenn ihr mit diesem Rentenniveau, also wenn das Rentenniveau sinkt und ihr nehmt das in Kauf, dann kommt das euren Kindern zugute. Da sagt doch kein älterer Herr oder keine ältere Frau, nee, das wollen wir nicht. Zumal deren Rente um keinen Cent sinkt. Spannend fand ich auch, Hans-Werner Sinn, der Ökonom, hat gesagt, um diese 120 Milliarden Mehrkosten, die Bärbel Baas Rentenpläne dann kosten würden, die könnte man kompensieren, wenn man das Renteneintrittsalter um 10 Monate erhöhen würde. Ich schwöre dir, jeder Gegner von länger arbeiten würde das noch mitmachen.
Ja, also wir sind jetzt schon wieder in der Rentendiskussion
ja, die lässt uns aber auch
gelandet.
Kann sich auch noch viel tun. Wir nehmen jetzt Mittwoch Mittag auf. Wer weiß, was die nächsten Tage noch passiert, aber trotzdem müssen wir ja drüber sprechen.
Weil ich ins Fernsehstudio muss.
Richtig. Sag uns den Grund, warum wir heute einen Tag vorher aufzeichnen müssen.
Weil ich morgen in Köln sein muss. Ich habe eine neue Sendung.
Im ZDF?
ZDF, ja.
Stark. Also wir freuen uns natürlich alle. Sag mal, wie sie heißt. Du musst drüber reden.
Ja.
Es ist keine Talkshow, so wie habe ich gelesen.
Die heißt keine Talkshow, eingesperrt mit Jan Fleischhauer. Und es sind 30 Minuten mit jeweils einem Gast. Zwei Pilotfolgen haben wir schon aufgezeichnet. Mhm. Jetzt Donnerstag, Freitag kommen die nächsten beiden noch dazu. Dann haben wir eine Pilotstaffel von 4. Ab Freitag kann man sie dann auch sehen schon in, das heißt nicht mehr Mediathek, wie ich gelernt habe.
Sondern?
Streamingportal.
Ah.
Und, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, ab Dienstag dann im Hauptprogramm. Also die haben extra beim ZDF 4 Sendeplätze jetzt freigeräumt nach Lanz, wo man keine Talkshow eingesperrt mit Jan Fleischhauer dann sieht.
Also großartig. Ich habe mich nur gefragt, eingesperrt mit Jan Fleischhauer, soll das eine Strafe sein? Weil ich finde es immer eigentlich ganz nett mit dir hier.
Ja, ich finde es... Das ist im wahrsten Sinne, sind wir eingesperrt. Also es ist die haben einen Container gebaut.
Wie bei Big Brother.
Genau. Es ist, glaube ich, auch die Leute gewesen von Big Brother, die den gebaut haben.
Ach was.
Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das ist also ein Container, der ist relativ groß. Ausgestattet mit eben dieser Big Brother Technik, also 40 Kameras überall. Also wenn ich den Kühlschrank aufmache, sehe ich erstmal eine Kamera, ja, zwischen okay. den Cola-Flaschen. Das ist ja eine Technik, die sie auch bei LOL, Laugh Out Loud, eingesetzt haben.
Bei,
ne?
Prime Video mit Bulli Herbig.
Genau. Und eben im Dschungelcamp. Also letztlich, was wir machen, ist Reality-TV übertragen. Und das ist das Neue, das gibt es bislang nicht, auf Talkshow.
Ach, das ist großartig.
Das heißt, 90 Minuten, ich komme von der einen Seite, der jeweilige Gast, die erste Gästin, die ich da hatte, ist...
Du sagst Gästin?
Lady Bitch Ray, ja, dem einen oder anderen noch bekannt als Porno-Rapperin. Mittlerweile hat sie einen Abschluss gemacht als Linguistin. Auch das hat uns dann verbunden, weil ich bin ja auch von Hause aus Linguist. Ne?
Ja, natürlich. Sie ist Radiomoderatorin, so. Glaube ich, mittlerweile. Ja,
ja, ja, so. Und da geht's also um Migration. Und ich muss mir ständig vorhalten lassen, was für ein schlimmer Rassist ich bin. Also sie kommt von der einen Seite, ich komme von der anderen. Und dann gehen die Türen zu. Gibt auch keine Klinke.
Okay.
Oh Gott. Also wir sind richtig eingesperrt. Ja, so. Und dann noch 90 Minuten kommt, etwa roundabout, kommt das erlösende, der erlösende Buzzer. Ja, es geht so ein Rotlicht an und die
Bewohner.
Türen gehen. Genau, genau. Und die Türen gehen wieder auf. Ja, so. So ist die Sendung.
Und dann habt ihr euch die Köpfe eingeschlagen.
Und aus diesem was Material, was dann wir dann, diesen 90 Minuten, wird dann eben letztlich wie beim Dschungelcamp auch, werden eben die besten Momente genommen. Und es gibt Vor- und Nachinterviews. Also ich muss jetzt erstmal da und erzähle sie auch, oder mein jeweiliger Gast, was er so erwartet, was er sich so denkt. Und dann gibt es eben anschließend noch das Interview. Kennt man ja auch.
Ja, ja, klar.
Genauso. Also ich mir das erste Mal, die beiden, die sich das ausgedacht haben, die beiden Redakteure der Produktionsgesellschaft, ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden gehabt, dann gesehen habe, da fand ich das als Idee super.
Ja, das ist großartig. Ich frage mich nur, wer ist so dein Lieblingsgast? Wen würdest du dir wünschen? Wo du sagst, da knallt's richtig.
Also jetzt die beiden ersten Folgen, die wir schon aufgezeichnet haben, war schon mal nicht schlecht. Also wie gesagt, das ging gleich zur Wort zur Sache. Das Thema ist Migration. Können sich ja jetzt schon alle angucken. Wir gehen im Streamingportal. Also Lady Bitch Ray nimmt jetzt keine besonderen Rücksichten auf mich. Das ist übrigens diejenige, ich habe mir das ja vorher angeguckt, was sie so gemacht hat, ne? Mhm. In irgendeiner Talkshow, weil ihr der Poschardt in dem Fall nicht passte.
Mhm.
Weltchefredakteur.
Ja.
Da nimmt sie so ein
Glas. Nee, nicht Glas. Chefredakteur.
Der war damals Chefredakteur, glaube ich, der Welt. Jetzt ist er Herausgeber.
Ja, ist Herausgeber, genau.
Damals war Chefredakteur. Dann nimmt sie so ein Glas Wasser, kippt ihm das einfach mal so über. So ist die ja drauf, ne?
Mhm. Ach so.
Das war ja, das sagte ich auch mit, bei Bei Pocher mit dem Scheidensekret.
Boah.
Die ihm das
und mit der bist du in einem Raum.
Ja.
Okay, ich bin gespannt.
Siehst, also ich sag, du siehst für die Sache, für die Meinungsfreiheit, ja. Ich gehe jeden Meter, ja.
Ich fände es mal spannend, Jan Fleischhauer gegen Alice Weidel, Jan Fleischhauer gegen Heidi Reicheneck, ja. Jan Fleischhauer gegen Katrin Göring-Eckardt. Das wären so die Sachen, die ich mir wünschen würde.
Nee, das mit Katrin Göring-Eckardt, da wird sofort erstmal die Kerze angesteckt, ja. Und dann beten wir da so EKD-mäßig, drei Rosenkranz für den Klimawandel. Da knallt's nicht. Aber also mit Heidi Reicheneck würde ich mal sagen, ja.
Das wäre spannend.
Über Eat the Rich, das funktioniert.
Ich bin total gespannt. Ich habe in der Pressemitteilung, die gibt es ja auch mittlerweile gelesen, ein Zitat von dir. Ich freue mich auf streitbare Gäste, die mich herausfordern, die eigenen Argumente zu überdenken. Ja, weißt du, an was mich das erinnert
hat? Ja, so bin ich doch, ne? Das hat mich
erinnert an Charlie Kirk. Prove me wrong.
Ja.
Ich hoffe, du begibst dich nicht in Gefahr. Meine ich jetzt ernst.
Ach Quatsch. Nein, das nenne ich. Wir sind ja Gottlob nicht Amerika, aber
Kann man dich überhaupt überzeugen?
Ja, weiß ich nicht, frag meine Frau.
Wir fragen Frau.
Ja, natürlich. Ich meine, diese Sendung passt so zu mir, weil ich eigentlich seit dem 12. Lebensjahr ja darauf trainiert bin, mich mit jemandem anderen politisch auseinanderzusetzen.
Mhm.
Also die erste Kontrahentin, meine Mutter, ja, die also mich sozusagen so kadermäßig schulen wollte Richtung Jusos und wo also es jeden Mittag Diskussionen gab. Und hin und wieder in so einer Diskussion bist du ja argumentativ in der Ecke gedrängt. Ja? Also der andere hat dich einfach, hat dich. Und dann noch einen Haken zu finden, ja, um da rauszukommen. Das mache ich jetzt seit bald 50 Jahren.
Mhm.
Und insofern, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, Türen sind zu, das funktioniert ganz gut.
Das glaube ich. Ich freue mich drauf. Das Ganze soll ein Jahr gehen. Also insgesamt 16 Folgen. Also 4 Folgen.
Ja, das ist noch nicht so ganz klar, also wie das ist. Also es wird
das
dann,
ist aber, die glauben an dich beim ZDF.
Also jedenfalls ist es genau, also sie ist das Commitment ist erstmal jetzt für ein Jahr, also 2026, mit einer auskömmlichen Zahl auch von Sendungen. Wie gesagt, der Container, der ist ja schon mal gebaut, der muss ja auch bespielt werden, das ist auch nicht ganz billig, so ein Ding.
Ja.
Also sie haben offenbar an mich geglaubt. Und wir sind ja auch schon ein bisschen länger im Gespräch. Also das erste Gespräch, was ich mit der Chefredakteurin Frau Schausten geführt habe, liegt jetzt fast 2 Jahre zurück.
Mhm.
Und dann haben wir eine Sendung entwickelt gehabt und dann hat sich das angeguckt und gesagt, ach ja, okay, ganz schön, aber so ist mir eigentlich nicht vorgestellt. Zu wenig Fleischhauer. Und dann kamen wir jetzt mit dem Konzept um die Ecke. Da hatten die schon mal ein ganzes Studio für mich gebaut. Also dem ZDF kann ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt nicht alles getan hätten, dass
das möglich ist.
Ich bin auf die Spur kommen.
Ich bin positiv überrascht vom ZDF, denn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ja immer zu Recht meiner Meinung nach vorgeworfen, dass er Linksdrall hat. Jetzt arbeitet er proaktiv dagegen. Das finde ich, das könnte man ihm mal hoch anrechnen.
Wobei in diesen ganzen Geschichten, wenn man ganz genau hinguckt,
ist immer die ARD. I know.
Der Spiegel hat ja auch jetzt nochmal einen großen Titel gehabt. Sind die noch zu retten? Dann tauchten natürlich oben die Logos auf von ARD und ZDF.
Ja, ja.
Aber dann war das ja, gab es ja diesen Fall Ruß nochmal in extenso geschildert, wie ich fand, eine sehr interessante Geschichte, weil er so wahnsinnig viel über die ARD sagt. Aber alle Beispiele, also über die Verschwendungssucht und diese Überbürokratisierung
und
diese Angstkultur, alles ARD.
Wir brauchen noch ein drittes Thema. Es ist ganz schwierig, jetzt wieder von sowas Leichtem zurückzukommen.
Was heißt Leichtem?
Also so,
ja,
weißt du,
also
so
Battle of the Wills werden wir da haben, ja. So,
ja, aber ein
Kampf der Giganten.
Unterhaltungsfaktor, während Kulturstaatsminister Wolfram Weimar
so
langsam.
Das ist so ein ernstes Thema?
Ja. Dem steht doch das Wasser so langsam bis zum Hals. Jetzt steht der Vorwurf Korruption im Raum. Also das kannst du dir nicht wünschen wollen.
Läuft bei mir auch nochmal unter Entertainment.
Dein Ernst?
Ja, ich finde den natürlich super. Also ich meine, eine konservative Regierung mit einem Kulturstaatsminister, der so erkennbar halbseiten ist, ja, also ja das Konservative nur im Namen gewissermaßen trägt, also immer auch sozusagen Goethe zitiert und Nietzsche und alles so große, die Großen, und dahinter merkst du, das ist ja ein totaler Hallodri.
Nein, das kann ich nicht sagen.
Kein Hallodri?
Nee. Das ist ganz oft schon mein Interviewpartner gewesen. Das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Der hat gute Aussagen immer getätigt, ja, war ein großer Insider. Der wirkte sehr seriös.
Ja. Er wirkt sehr seriös, das sage ich ja. Aber eben das ganze Geschäftsgebaren ist doch nicht seriös.
Jetzt lass uns mal draufschauen, was überhaupt passiert ist. Es geht nämlich konkret um das Unternehmen seiner Frau, die Weimar Media Group.
An der er finanziell zur Hälfte nach wie vor beteiligt ist. Finanziell ist es eine Operation. Das heißt, alles Geld, was da eingenommen wird, kommt zur Hälfte auch ihm zugute. Das sollten wir gleich mal vorne wegschicken. Ne?
Das stimmt. Mhm. Aber er war Geschäftsführer dieses Unternehmens und als er Staatsminister wurde, ist er da zurückgetreten. So.
Das kommt auch schon für mich Abteilung Hallodri, weil dahinter, wie gesagt, sieht es anders aus, aber mach weiter.
Und diese Weimar Media Group veranstaltet jedes Jahr ein Netzwerkforum, also Wirtschaftsforum.
Das ist Davos Bayerns.
Zum Beispiel, so
heißt
sagt man.
Das doch. Genau. Das Davos Bayerns.
Das ist der Ludwig-Tegernsee. Genau, das ist der Ludwig-Erhard-Gipfel. Und das sind wirklich, da ist das Who's Who aus Politik und Wirtschaft. Das ist wirklich so, da waren wichtige Leute dort. Ja. Schirmherr ist Markus Söder.
Ja.
Das Problem ist jetzt hat Apollo News recherchiert, herausgefunden, dass diese Weimar Media Group Werbung damit macht, dass man Einfluss auf politische Entscheidungsträger, Zitat, kaufen kann.
Das konnte man immer schon, also das war immer das Versprechen.
Ja.
Jetzt fällt es nur eben auf, weil mal jemand genauer hingeguckt hat, in diesem Fall die Leute da von Apollo News. Es ist ein Get-Together von Politikern und Wirtschaftsgrößen. Mhm. Und da das Ganze ja eine ökonomische Basis braucht und am Ende auch es im Geldbeutel der Familie Weimar klimpern soll, kannst du jetzt dir Pakete kaufen. Mhm. Also das Paket Zugspitze ist das kleinste, 40.000 Euro. Und dann gibt es noch, glaube ich, Matterhorn und
Mont Blanc.
Der Mont Blanc ist das teuerste. Also im kleinsten wird dir versprochen, also 10 Karten für dich und deine Familie. Mhm. Große Werbeleistung der Weimar Media Group, von diesem ganzen Organ, die er da um sich versammelt hat, wo man nicht genau weiß, was für eine Auflage die haben. Und Teilnahme an Panel-Diskussionen. Du kannst dir also über die 40.000 oder die 60.000 oder im Premium-Paket 80.000 schon mal den Zugang auf das Panel erkaufen. Mhm. Also wir denken ja immer normalerweise, da sitzt jemand, weil er was zu sagen hat. Beim Davos am Tegernsee ist es so, da sitzt du, weil du dich vorher eingekauft hast. Mhm. So, und jetzt kam der Kicker dazu. Der macht das halt jetzt ein bisschen schwierig für Herrn Weimar. In der Executive Night, zu der du dich dann eben mit dem Premium oder dem Glamour-Paket Mont Blanc eingekauft hast, wird dir noch angeboten oder versprochen Zugang zum Bundeskabinett in vertraulicher Atmosphäre oder wie es da heißt. Legendäre Teilnahme an der Legende. Ich habe es extra aufgeschrieben, weil es so wahnsinnig schön ist in dieser ganzen PR-Sprache. Teilnahme an der legendären mächtigen Runde, wo man eine besondere Brücke des Vertrauens zwischen Akteuren der Politik und Wirtschaftslenkern bauen kann. So, ja. Das heißt, seine Kabinettskollegen tauchen da auf.
Die sind da schon vorher aufgetaucht, als er noch nicht im Kabinett angehörte.
Ja, genau. Und jetzt bewirbt das halt als Kabinettsmitglied. Und für 80.000 Euro darfst du die Hälfte des Bundeskabinetts treffen. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht die falsche Hälfte des Bundeskabinetts ist. Also nicht Frau Hubert und Frau Hubig.
Nee, Frau Hubert triffst du doch schon.
Oder Herr Schmieder oder wie unser Umweltminister heißt, sondern die wichtig Wichtigen. Ja. So, ich fürchte, wenn ich auf die Karriere von Herrn Weimar gucke, dass die große Enttäuschung sein wird, dass du die falsche Seite des Bundeskabinetts beim Executive-Abend dabei.
Für 2026 haben schon zugesagt Katharina Reiche,
ja.
Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister,
ja.
Doro Beer,
ja.
Und der Landwirtschaftsminister Alois Weiner.
Doro Beer, dann. Aber ich weiß auch, nicht. Aber halt.
Aber
halt.
Sind die dann 80k wert?
Ja, aber kommen wir wieder in die Abteilung Hallodritum, weil die haben zugesagt als Panel-Teilnehmer.
Das und ist beim Executive Night
Dinner. Nein, das ist noch nicht ganz klar.
Ah.
Ja, das heißt also Zugang zu den Politikern. Wer am Executive Dinner oder in der Executive Night dabei sein wird, da hieß es eben nur bislang von einem der Cheforganisatoren auf Nachfrage, ja, also im Grunde das halbe Bundeskabinett. So, wer vom Bundeskabinett? Ich vermute oder fürchte, am Ende wird es auf Frau Hubertz hinauslaufen. Die mächtige Bauministerin.
Was ich jetzt nicht verstanden habe, es steht alles ja schriftlich in diesen Werbeunterlagen drin.
Ja gut, die waren natürlich nicht so gedacht, dass sie bei Apollo News und aber bei der Presse landen.
Das ist mir ganz klar, aber Herr Weimer weist das jetzt als schlichte Lüge zurück und hat sich sofort einen Medienanwalt, Christian Scherz, geholt.
Ah, der berühmte Christian Scherz.
Ich darf keine Namenswitze mehr machen, deswegen lasse ich das jetzt. Nee, aber
der berühmte Christian Scherz, der auch schon, ey, Christian Scherz, das ist super. Das war doch der Anwalt, den der Boris Becker hatte, glaube ich, als er da Probleme in England hatte und dann in den Knast eingefahren ist. Und der dann so einen Reihenabwurf von Anwaltsschreiben an alle Redaktionen rausgegeben hat. Also sein Mandant sei hochsolvent und wer das in Zweifel ziehe, ja, der müsse mit Karzer und schweren Ordnungsstrafen rechnen, ja. Der Mann, wie gesagt, der Mandant, der dann, glaube ich, ein halbes Jahr später vor diesem britischen Gericht in den Knast geschickt wurde, der Hochsolvente, das ist Christian Scherz, ja. Dr. Christian Scherz.
Ja, und ich Christian darf keine Namenswitze machen.
Christian Scherz, glaube ich, hat sich mal mit dem Tagesspiegel angelegt, auch auf juristischer Ebene, weil einer dieser vielen Doktor-Tüten vom Tagesspiegel nicht korrekt genannt worden war. Also nehmen wir, komm, machen wir noch einen drauf. Dr. Herr Christian Scherz. Das ist der Anwalt von dem großen Kulturstaatsminister Wolfram Meiner. Und da würde ich mal sagen, da findet zusammen, was zusammengehört.
Also mich würde das sehr enttäuschen, wenn das wirklich so kommt. Ich hatte Herrn Weimer immer anders kennengelernt, aber man muss dazu sagen, die bayerische Staatsregierung hat jetzt eine interne Compliance-Prüfung veranlasst, denn es gab bis dato Gelder für diesen Ludwig-Erhard-Gipfel im vergangenen Jahr 165.000. Schirmherr war Markus Söder und jetzt muss man gucken, ob man weiter dieses Event staatlich unterstützen kann.
Das finde ich echt enttäuschend.
Wieso?
Ich finde, man muss bayerische Traditionen hochhalten. Also so ein bisschen Geschaftelwirtschaft und mal ein bisschen Geld hinterher geschmiert. Das ist doch bayerisch. Das, also ich meine, damit ist Franz Josef Strauß groß geworden.
Ja, aber der ist ja nicht mehr da.
Nee, aber ich finde, das gehört zu Bayern. Nee. Also wie der Tegernsee, die blauen Berge und der Himmel. So ein bisschen Bazitum ist einfach.
Ich finde das angenehm. Angenehm seriös, dass man dem nachgeht.
Ja, da kommt eine protestantische Ader durch.
Ich habe kein Bekenntnis. Ich bin konfessionslos.
Ja, aber ich merke, ich sehe das an deinem Blick. Du bist so eher so protestantisch. Da muss man ja alles Ordnung haben. Ich finde das total in Ordnung.
Okay.
Eine Hand wäscht die andere.
Aber glaubst du, dass ihm das am Ende den Kopf kosten kann? Denn es gibt ja riesen Rücktrittsforderungen von sämtlichen Parteien.
Ja, von wem denn?
Ja, die FDP, die AfD, die Grünen, die Linken, alle sind schon da. Frau Göring-Eckardt war auch schon.
Ja, natürlich, Frau Göring-Eckardt. Das Gewissen Deutschlands.
Hm? Und auch die SPD, Ralf Stegner hat schon gesagt,
ja, der mächtige
es darf
Ralf
auf
Stegner.
Keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das Kabinett käuflich ist. Da hat er aber ja recht.
Ich meine, ich dachte kurz daran, weil ich ein bisschen längeres Gedächtnis habe.
Als wer?
In 2010 war das, gab es diesen Skandal um Herrn Rüttgers, der damals...
Jürgen Rüttgers. Mhm.
Der war Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und sein Generalsekretär war Hendrik Wüst.
Ah, okay.
Der Kontakte anbot, man gab so Bettelbriefe an die Wirtschaft, also man könne sich, ich glaube in dem Fall im Rahmen eines Parteiabends, auch Herrn Rüttgers nähren, wenn man 20.000 Euro vorher als Obolus entrichtet hat. Das hieß dann Rente Rüttgers. Ja, natürlich von den schmutzigen Journalisten. Ja, dieses ehrwürdige Angebot wurde so in den Dreck gezogen. Und der arme Wüst, der ist, glaube ich, heute
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Der musste zurücktreten.
Aber guck mal, hat ihn nicht geschadet.
Das heißt, lieber Wolfram Weimer, auch von dieser Stelle ein Wort der Ermutigung. Es gibt immer noch mal eine zweite und dritte Karriere.
Du meinst das alles nicht so ernst. Mir ist das zu gehässig.
Ich finde es wahnsinnig lustig, dass ausgerechnet einer konservativen Regierung, die ja immer so, ach, der Merz ist ja auch so.
Das ist
der,
ungut.
Der Merz ist ja auch mal so ein bisschen mit dem Hemdkragen so zugedrückt. So redet ja auch, wie gesagt, wir kommen zurück aus Brasilien. Ja, ich habe die Kolonisten gefragt. Alle haben gesagt und versichert.
Das hatten wir schon.
Dass sie, ja, ich finde es so schön. Ich frage mich immer so. Die haben wahrscheinlich alle, weil sie Angst gekriegt haben, sie kommen zum Essen nicht, wenn sie jetzt nicht schwören, ja, wir wollen auch nie wieder nach Brasilien. Wenn diese Regierung so eben halt so einen netten, unseriösen Side-Aspekt hat.
Aber gibt es unterm Strich nicht zwei Möglichkeiten? Entweder verkaufen die Weimars ihre Anteile oder ihre Firma oder Herr Weimar kann nicht länger Kulturstaatsminister sein.
Schauen wir mal.
Wer ist unser Gewinner des Tages?
Wen hatten wir denn?
Ja gut, du willst ja nicht der Gewinner sein.
Nee, das Wissen hatten wir einen Gewinner?
Du hattest vorhin dir den Kuss rausgesucht.
Ach, der Kuss.
Ich weiß dazu nichts.
Nee, eigentlich brauche ich, der Kuss ist natürlich immer der Gewinner, aber noch besser, eigentlich müsste man sagen, die, ich weiß gar nicht, wie diese Form der Altertumsforscherei heißt, also die jedenfalls, diese Wissenschaftler, die sich um die Genese des Kusses gekümmert haben den jetzt den ersten Kuss datiert, irgendwo zwischen 21 Millionen Jahren vor Christi Geburt und 17 Millionen Jahren.
Da gab's nur Affen.
Naja, unsere nächsten Verwandten. So.
Okay.
Und es ging irgendwie um die Nahrungsaufnahme. Also das ist ja eher ist evolutionsmäßig immer ein Rätsel gewesen, warum sich Menschen küssen. Weil evolutionstechnisch kein Vorteil zu sehen ist. Im Gegenteil. Eher der Übertragung von Viren und Bakterien Vorschub leistet, ne, der Kuss.
Okay.
Und ich finde das eigentlich, das ist doch sehr schön, dass ich jetzt auf Spiegel Online, glaube ich, gelesen habe. Also wir wissen jetzt, der Kuss ist 20 Millionen Jahre alt. Und insofern, diese Menschen, die jetzt hingebungsvoll geforscht haben, das sind eigentlich meine Gewinner der Woche.
Und was haben die rausgefunden? Also die Affen haben sich damals geküsst, um Nahrung zu übergeben, oder?
Genau, und dann ist offenbar, ist das so als zärtliche Geste übrig geblieben.
Das Vorgekaute nochmal nachzukauen.
Ach, das war ursprünglich so. Aber verstehe. Jetzt
ist es ja anders. Ja, das habe ich mitbekommen.
Genau, also das solltest du
das habe ich mitbekommen. Wer ist unsere Verliererin?
Wie heißt sie? Konstanze
Richtig?
Ölrich?
Yes.
Also
Fraktionsvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie war auch bis dato Spitzenkandidatin.
Gut, die sind ja eh leidgeprüft da, die Grünen im Osten. Mhm. Ne? Also die führen ja eher so ein Schattendasein.
Die liegen irgendwie bei 5%.
Schattenprimel. und die musste jetzt aus dem Rennen genommen werden, weil Vorwürfe Machtmissbrauch. Mhm. Ja? Ich bin ja neugieriger Mensch, also habe ich sofort gegoogelt, was wird der Dame vorgeworfen. Es hieß irgendwie auch Belästigung, Belästigungsvorwürfe. Mhm. Also ich habe gelesen, irgendwie wird sie in Zusammenhang gebracht mit einem Vorfall, wo es darum geht, jemand ist auf den Po geklatscht worden und sie hat irgendjemanden angeblich umarmt und der fand das nicht schön, umarmt zu werden.
Mhm.
Wenn das stimmt. Es hat dann sogar eine Kanzlei überprüft, glaube ich. Habe ich auch noch gefunden. Die hat dann aber nichts gefunden daran. So. Aber das reiht sich ja ganz ein in diese ganzen Vorwürfe. Wir hatten noch diesen armen Kerl, den sie da auch rausgefenstert haben bei den Berliner Grünen.
Ein Gelbhaar.
Selbst Jette Nizzardt auf den allerletzten Metern, das war die Grünen-Vorsitzende, mit diesen kessen Sprüchen immer, all caps are bastards. Also ganz kurz bevor die jetzt abgetreten ist bei der Grünen Jugend, gab es auch eine lange Geschichte im Spiegel. Mobbing-Vorwürfe gegen Jette Nizzardt, die habe sich auch, es gäbe eine ganz zweite Seite an Jette Nizzardt. Ich würde sagen, nee, keine zweite Seite, habe ich schon gleich vermutet. Und sie habe sozusagen haben Menschen also niedergemacht. Ja.
Okay.
Ja. Das ist ja auf dieser Ebene. Und ich würde mal sagen, Lehre daraus ist, wenn du diese Box der Pandora einmal öffnest, dass sich jeder, der einmal sich scheel angeguckt fühlt oder findet, er hat irgendwie eine SMS bekommen, die könnte man missverstehen.
Mhm.
Wenn das alles auf einer Ebene verhandelt wird wie Vergewaltigungsvorwürfe, und so ein bisschen ist es ja bei denen, also dann brauchst du wirklich Nonnen. Um so einen Verein zu führen.
Wir müssen allerdings, damit nicht Christian Scherz plötzlich bei uns vor der Tür steht, ja, vielleicht noch fairerweise sagen, es dieser Po-Klopfer wird Frau Oehlrich nicht zwingend zugeschrieben, sondern ich habe in der Berliner Morgenpost
wurde Po geklatscht.
Das
oder?
Könnte auch der Vizefraktionschef Hannes Damm gewesen sein, gegen den es auch solche Vorwürfe. Also die Berliner Morgenpost war da sehr nebulös.
Also pass mal auf, ich würde mal sagen, liebe Grüne in Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich komplette Rücktritt aller ist dort vor der Landtagswahl angezeigt.
Hm. Ja, das stimmt. Ja gut, wenn die bei 5% liegen, kommen die vielleicht auch gar nicht mehr rein.
Ja gut, aber unter oder über 5% ist...
Ist Unterschied.
In Deutschland schon.
Ganz klar. Und wenn der Po-Klatscher den Unterschied macht...
Ich meine, die arme Frau Wagenknecht, ich glaube bis heute grämt sich, dass sie ihre 4.222 Stimmen nicht zusammengekriegt hat, die sie dann in den Bundestag befördert hätten.
Wobei das ja noch gar nicht so, das Endergebnis ist ja noch gar nicht da.
Nö, das verzögern sie jetzt ein bisschen.
Eben. Also man weiß ja nach wie vor nicht, ob sie vielleicht doch da wäre.
Ja, aber sie hat sich mittlerweile schon aus der, glaube ich, Schusslinie gebracht oder ist jetzt raus, ne?
Das stimmt. Aber jetzt kommen wir schon wieder zum nächsten Thema. Das wollen wir ja gar nicht.
Nein.
Wir behalten im Auge, Po-Klopfen geht gar nicht. Merkt ihr das für deine neue ZDF-Show?
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, wie wir...
Wobei, da bin ich total unverdächtig. Also das
ich
ist,
weiß.
Also, weißt du?
Das weiß ich. Natürlich weiß ich das.
Ja, also ich wollte es auch nochmal sagen.
Deswegen sage ich auch,
Duly noted, das wollte ich einmal noch.
Eingesperrt mit Jan Fleischhauer finde ich überhaupt nicht schlimm.
Schauen wir mal, wie die anderen das so dann jetzt empfinden. Jetzt haben sie ja die Möglichkeit, das dann ja anschließend auch allen
also
mitzuteilen.
Also wir sind auf jeden Fall total gespannt. Es wird bestimmt auch ganz viele Kommentare dazu geben. Hm. Sagt uns gerne, ob ihr das euch anschaut. Also ich bin echt gespannt. Und wie ihr das dann auch findet, finden wir natürlich immer gut. Wir sehen uns wieder nächste Woche, immer donnerstags exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende dann auf der YouTube-Seite bei Focus Online und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald.